kritisch, feministisch,
antirassistisch, utopisch,
subversiv, alternativ,
aktuell, antikapitalistisch,
intersektionell,
queer,
international,
kämpfer,
autonom,
revolutionär, Info Flora 97,5.
Montag bis Freitag um 18 Uhr. Info Flora.
Hallo zusammen, wir sind hier im internationalistischen Info am Donnerstag, dem 23. Mai. Jetzt ist genau 6 Uhr und am Mikrofon sind
Honey
und Wühlmaus.
Schön, hört ihr zu. Wir beginnen heute eigentlich wie immer mit den widerständigen Gedenktagen. Da nehmen wir uns vor, an widerständige Menschen und Aktionen zu gedenken, von ihnen Kraft zu schöpfen. Denn erinnern heisst verändern und erinnern heisst auch Widerstand. Und deswegen gehen wir heute nicht nur auf Aktionen und Menschen ein, die spezifisch etwas mit diesem 23. Mai zu tun haben, sondern wir blicken auch ein bisschen in diese Woche, denn am 22.05.1948 gab es einen Angriff auf Tantura innerhalb der Nakba und da sprechen wir einerseits über den Angriff, aber auch über den Widerstand der PalästinenserInnen. Dann machen wir weiter mit einem Protest von Lesben gegen BBC. Das war heute vor etwa 40 Jahren. Machen wir dann auch noch eine kleine Referenz zu einem Film. Also heute gibt es wirklich Geschichte, Tipps, gute Musik, denn wir machen und Gedichte, denn wir machen dann weiter mit Semra Ertan, lesen euch zwei Gedichte vor, die ich persönlich sehr gerne mag und erzählen und erinnern von und an sie. Wir hören wie immer gute Musik und dann machen wir weiter mit einem Fokus, denn über Argentinien und Repression gegen Protestierende und hören ein Interview, das eine Person vom Info Martes Team diese Woche geführt hat. Wir haben das für euch übersetzt und werden das dann live übersetzen, dass ihr auch mal ein bisschen einen Einblick habt, was so am Dienstag läuft im LoRa, wo ja der ganze Tag nur auf Spanisch gesendet wird. Dann machen wir in den Kurznachrichten weiter mit dem Tod einer Pro-Demokratie-Aktivistin in Thailand, die während ihrem Hungerstreik im Knast gestorben ist. Weiter und an die letzte Woche anschließend lesen wir ein Statement von der Sudanese Anarchist Gathering vor. Letzte Woche hatten wir ein Interview mit Neda über die aktuelle Lage im Sudan und daran anknüpfend wollten wir jetzt mal ein bisschen so Organisationen hervorheben und euch dann auch nochmal über die solidarischen Strukturen erzählen. Weiter geht es mit einem auch Statement eigentlich von Jewish Voice for Peace über die Angriffe auf Jenin und die Mittäterschaft der USA, die ja auch diesen Genozid mitfinanziert, durch auch die Waffenlieferung und machen dann einen kleinen Bogen auch in die Schweiz, wo ja auch die Solidaritätsbewegung mit Palästina sehr krass repressiv also sehr großer Repression ausgesetzt ist, Studierende werden kriminalisiert. Und da machen wir dann wiederum nochmal einen Bogen nach Deutschland mit den Schurnaflicks, die Hobbybullen spielen und Menschen Hetze gegen Einzelpersonen machen in ihrer Zeitung. Und zum Schluss wie immer eine volle Agenda, denn es läuft die nächsten Wochen und vor allem auch bis zum 14. Juni ziemlich viel. Da könnt ihr dann gerne eure Agendas rausholen und mitschreiben. Und jetzt beginnen wir doch gerade mal mit den widerständigen Gedenktagen. Radio LoRa, wir erinnern und gedenken kämpferischen, widerständigen, internationalistischen Menschen und Aktionen. Es ist der 22. Mai 1948. Der Staat Israel wurde vor etwas mehr als einer Woche gegründet. An diesem Tag wurde das palästinensische Fischerdorf Tantura in der Nacht angegriffen. Angegriffen wurde das Dorf von einem Bataillon der Alexandroni-Brigade der Haganah. Das war eine paramilitärische Organisation und Vorgängerin der israelischen Armee, also der IDF. Doch der Angriff der paramilitärischen Organisation traf in Tantura auf bewaffneten Widerstand von mehreren Dutzend DorfbewohnerInnen. Der Angriff war sehr gewaltvoll und brutal. Sowohl gefangene Kämpfer wie aber auch unbewaffnete ZivilistInnen wurden während diesen Tagen umgebracht. Die explizite Beschreibung der Ermordungen wollen wir an dieser Stelle nicht wiedergeben. Doch wollen wir betonen, mit welcher aggressiven Haltung die paramilitärische Organisation die Bewohnenden von Tantura vertrieben hat und ermordet hat. Darunter waren nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Nicht nur Menschen wurden angegriffen, sondern auch die ganze Infrastruktur des Dorfes wurde zerstört. Das Dorf wurde innerhalb des Angriffs von der paramilitärischen Organisation auch geplündert. Aus persönlichen Tagebüchern eines israelischen Milizionärs wird von ihm sehr explizit festgehalten, wie bewusst grausam die Angreifer vorgingen und das natürlich aus einer Perspektive, die sehr brutal und menschenverachtend ist. Diese menschenverachtenden Gewaltfantasien, die daraus entnommen werden können, möchten wir auch hier nicht replizieren. Falls ihr das aber irgendwie nachlesen wollt und auch die Namen lesen wollt der Personen, die das in ihren Tagebüchern festgehalten habt, könnt ihr das auf Working Class History tun. Aber zurück zu den Angriffen und zu den Fakten rund um das herum. Die genaue Zahl der Opfer ist immer noch umstritten. Die Schätzungen schwanken zwischen 50 und 250 Personen. Einige Stimmen berichten sogar von noch mehr Ermordeten. Die überlebenden BewohnerInnen von Tantura wurden alle aus dem Dorf ins Westjordanland vertrieben. Und vielleicht noch hier als kleinen Kontext, das ist natürlich in dieser Zeit Teil der Nakba, der Vertreibung und Ermordung von mehreren hunderttausend palästinensischen Menschen aus ihren Dörfern, aus den Städten. Und das ist jetzt einfach ein Dorf, auf das wir uns jetzt konzentrieren, weil das eben an jenem Tag passiert ist. Und zwei Wochen später, also nach dem 22.05., besuchte ein israelischer Beamter den Ort des Geschehens und schrieb an seine Frau, Zitat: «Es ist ein wunderschöner Ort. Er hat alle Merkmale, die für eine erfolgreiche Wirtschaft am Meer notwendig sind. Aber es gibt einen Nachteil. Er gehört nicht uns. Das Land ist im arabischen Besitz.» Zitat Ende. Doch diese Situation, dieses Land ist nicht in unserem Besitz, wurde bald korrigiert, als die israelische Regierung die sogenannte Abandoned Property Ordinance, auf Deutsch Verordnung über verlassenes Eigentum, erließ, welches ihnen ermöglichte, das Eigentum von vertriebenen Palästinenserinnen zu beschlagnahmen. Auch hier eine kurze Side-Note, dass das Wort abandoned, also verlassen, so unglaublich makaber ist, da die Menschen, ja wie wir gerade gehört und gelesen und einfach wissen auch, nicht freiwillig gegangen sind oder dass das Land einfach leer war, sondern sie ermordet und vertrieben wurden. Heute befinden sich auf dem Gelände die israelische Küstenstadt Dor und über dem Massengrab, das am Strand ausgehoben wurde, wurde ein Parkplatz angelegt. Die Kontinuität der Gewalt, welcher PalästinenserInnen ausgesetzt sind, zieht sich also schon weit in die Geschichte zurück. Tantura ist ein Dorf mit einer Geschichte der Vertreibung, aber auch des Widerstands, wie wir gehört haben, von den DorfbewohnerInnen. Und wir erinnern an all jene Menschen, die sich widerständig gegen die Gewalt gewehrt haben, sich noch immer wehren. Wir erinnern an die Menschen, die bei diesem Angriff auf Tantura ermordet und vertrieben wurden.
Protest von Lesben gegen die BBC. Stop Section 28. Habt ihr das schon mal gehört? Stop Section 28 war der Ruf von vier lesbischen Personen, die am 23. Mai 1988 eine Live-Sendung des BBCs stürmten. Darunter unter anderem Boan Temple. Der Protest richtete sich gegen das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz, Section 28, das um Mitternacht in Kraft treten sollte und über das den Nachrichten kaum oder nicht kritisch berichtet worden war. Für einen kleinen Kontext zum Gesetz: Die konservative Regierung von Margaret Thatcher wollte die Förderung oder Akzeptanz von Homosexualität in lokalen Behörden und Schulen verbieten. Die vier Personen wurden nach dem Sturm auf die Live-Sendung verhaftet. Angeklagt wurden sie jedoch nicht. Spekuliert wird, dass dies zusammenhängt, dass die BBC dem Protest keine weitere Aufmerksamkeit schenken wollte. Es überrascht nicht, dass die homophoben Massenmedien ihre Botschaft ignorierten und den Protest so darstellten, dass er die Diskriminierung von LGBTQ-Menschen rechtfertigte. Dennoch inspirierte der Protest viele LGBTQ-Personen, vor allem Jüngere, dazu, den Kampf fortzusetzen. Das Gesetz blieb in Schottland bis 2000 und in England und Wales bis 2003 in Kraft.
Und hier noch ein kleiner Filmtipp, denn vor einiger Zeit habe ich mal den Film Dykes Action Camera gesehen. Und innerhalb von diesem Film wird auf diverse Subgruppen der lesbischen Bewegung in London in den 80er Jahren gesprochen. Diese werden beleuchtet und es gibt Original-Filmmaterial von dieser Zeit. Auch Menschen, die in diesen Gruppierungen und Bewegungen aktiv waren, sprechen von ihren Erinnerungen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war auch da ein Teil über genau diese Protestaktion. Und falls euch das also interessiert oder ihr das irgendwie sehen wollt, ich glaube, es war wirklich sogar mit Originalvideos von dieser Aktion, dann schaut euch doch diesen Film an, Dykes Action Camera, sowieso interessant. Genau. Semra Ertan. Mit einem Blick auf das Datum des 26. Mai, der dieses Jahr auf den Sonntag fällt, möchten wir Semra Ertan gedenken. Semra Ertan war eine politische und lyrische Vorreiterin für ein solidarisches Miteinander. Geboren 1957 in der Türkei, zog sie 1971 zu ihren Eltern in die Bundesrepublik Deutschland. Sie arbeitete als technische Bauzeichnerin, dolmetschte ehrenamtlich bei Ämtern und Behörden und schrieb über 350 Gedichte. Früh erkannte Semra Ertan die zu dieser Zeit in Deutschland weit verbreitete Diskriminierung gegenüber sogenannten GastarbeiterInnen und übersetzte diese kollektiven Erfahrungen in poetische Werke. Sie versuchte, die Mehrheitsgesellschaft auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Für die Veröffentlichung ihrer Gedichte fand sie jedoch keinen Verlag. Am 26. Mai 1982 verbrannte sich Semra Ertan in Hamburg, um ein Zeichen gegen den zunehmenden Rassismus im Land zu setzen. Sie starb zwei Tage später an den Folgen. Sie kündigte ihren Protest vorher beim ZDF und NDR an. Sie las ihr Gedicht «Mein Name ist Ausländer» vor und endete mit dem folgenden Zitat: «Ich möchte, dass Ausländer nicht nur das Recht haben, wie Menschen zu leben, sondern auch das Recht haben, wie Menschen behandelt zu werden. Das ist alles. Ich will, dass die Menschen sich lieben und akzeptieren und ich will, dass sie über meinen Tod nachdenken.» Einige Tage zuvor war sie bereits in den Hungerstreik getreten. Und abschließend möchten wir nun noch das bereits erwähnte und sehr berühmte Gedicht von Semra Ertan vorlesen, mit dem Titel «Mein Name ist Ausländer». Als zweites Gedicht und eins meiner Lieblinge lesen wir «Begegnung». Erinnern heißt kämpfen und erinnern heißt Widerstand. Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier. Ich weiß, wie ich arbeite. Ob die Deutschen es auch wissen? Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, geh in deine Heimat, sagen sie. Meine Arbeit ist schwer, meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig. Auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen. wenn ich immer wieder hören muss, such dir eine andere Arbeit. Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, liegt nicht bei den Türken. Die Türkei braucht Devisen, Deutschland braucht Arbeitskräfte. Mein Land hat uns nach Deutschland verkauft, wie Stiefkinder, wie unbrauchbare Menschen. Aber dennoch braucht sie Devisen, braucht sie Ruhe. Mein Land hat mich nach Deutschland verkauft. Mein Name ist Ausländer. Begegnung. Woher könnte ich denn wissen, dass du mich liebst, wenn deine Augen nicht sprechen würden? Wie könnte ich denn sowas denken? Bis gestern lief ich allein durch die Straßen und heute laufe ich Hand in Hand mit dir zusammen und liege in der Kneipe in deinen Armen. Vom gleichen Glas werden wir Liebe genießen und zusammen glücklich sein. Mit manchen Nächten ohne Morgen, woher könnte ich denn wissen, dass ein Feuer entflammt, wenn deine Hände nicht meine Hände berührt hätten? Wenn ich nicht hören würde, wie dein Herz schlägt, könnte ich dich so sehr lieben? Könnte ich solche Sehnsucht nach dir haben? Der ganze Körper wie eine Flamme, wo sind die vergangenen Jahre? Ich habe gestern begonnen zu leben, das, was ich bin, habe ich erst jetzt erfahren. Schön ist, dass dein Mund gesagt hat, wie ich heiße. Schön ist, dass ich nicht mehr so weit weg bin. Schön ist, dass ich dich gesehen und geliebt habe. Schön ist, dass ich geliebt wurde, wie man es sich erträumt. Wer weiß, unter der Erde könnte ich mich wie ein Fluss verlieren, wenn du mich nicht finden würdest und ich dieses Gedicht nicht schriebe. Und jetzt hören wir von Meryem Aboulofa Yakalbi. أترك جميع الأقوال وسخى لما قالوا لمها فلا تجال وما انتظروا نالوا يأتي الفرج بي واصبر على المحال حتى يفرج الله هذه هي الدنيا ترفع ولا تخلق يأتي الفرج بي
In der argentinischen Provinz Misiones hat sich die Polizei den Protestierenden gegen die Sparmaßnahmen angeschlossen. Die Proteste begannen mit einem Lehrpersonenstreik gegen niedrige Löhne und die Inflation. Die Polizei weigerte daraufhin den Befehl, die Bevölkerung zu unterdrücken und schloss sich stattdessen den Protestierenden an, wobei sie ihre eigene niedrige Bezahlung als Grund angab. Die staatlichen Gehälter stehen im Mittelpunkt des Streits in Misiones. Angeführt werden die Forderungen auf erster Ebene vor allem von LehrerInnen und dem Gesundheitswesen, der Polizei und in den letzten Stunden auch von den Yerbateros und Yerbateras. Die Beamten streiken und die liberale Regierung von Misiones musste Bundesbeamte aus der Hauptstadt einsenden. wenn die Polizei auch in anderen Regionen verweigert, gegen die Demonstrierenden vorzugehen, würde dies eine Bedrohung für die Macht von Milei darstellen. Die zahlreichen lateinamerikanischen Ländern kam es in Vergangenheit aufgrund von Polizeimeuterei zu einem Staatsstreich, so etwa in Bolivien im Jahr 2019 und in Ecuador im Jahr 2010. Laut einer Gehaltserhebung der Konföderation von Arbeiterinnen der Ausbildung ist Misiones die Provinz mit den niedrigsten Einstiegsgehältern im ganzen Land. Eine Lehrerin erhält für ihre Arbeit etwa 200'000 argentinische Pesos. Das sind 200 Franken im Monat. Die Herbatores und die Herbateras, die ich vorher schon angesprochen habe, protestieren gegen die Streichung des nationalen Yerba Mate Instituts. Das Institut legt nämlich einen Mindestpreis zum Schutz der kleinen und mittleren Produzenten fest. Jetzt hören wir ein Interview von Salvador Torres. Er gehört zu der Landwirtschaftsbewegung von Misiones.
Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto compartir con ustedes desde la distancia. Bueno, qué bueno poder difundir, ¿no es cierto?, lo que pasa en
Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Es ist ein Vergnügen, aus einer solchen Distanz mit dir zu sprechen. Es ist gut, über das zu berichten, was in einer so kleinen und abgelegenen Provinz wie Misiones passiert. Denn das spiegelt die Situation und die Stimmung im ganzen Land wider. Weil wir nicht nur über Misiones sprechen, sondern das ganze Land in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Ich arbeite im Agrarsektor, speziell mit Yerba Mate. Und unser zentrales Problem ist, dass wir ein nationales Yerba Mate-Institut hatten, das die Produktion, den Handel und die Produktqualität regelte. Mit der Ankunft unseres neuen Präsidenten Javier Milei wurde das durch ein Dekret abgeschafft. Die nationale Regierung hat sich abrupt zurückgezogen, ohne viele Erklärungen, was für uns erhebliche Konsequenzen hatte. Das Yerba Mate Institut, das 20 Jahre lang gut funktionierte und den Sektor stabil hielt, existiert nun nicht mehr. Der Preis für Rohmaterial sind gesunken. Produkte aus anderen Ländern wie Brasilien und Paraguay drängen auf den Markt. Und der allgemeine Konsum ist gefallen, was uns sofort in eine Krise gestürzt hat. Aber das betrifft nicht nur unser Sektor. Die Polizei hat sich mobilisiert. Misiones hat eine Geschichte, in der die Polizei sich zusammentut und Gehälter einfordert, obwohl sie sich nicht gewerkschaftlich organisieren darf. Auch andere Sektoren, wie die öffentliche Gesundheit und Lehrpersonen, haben sich angeschlossen. Die Lehrpersonen müssen jedes Jahr auf die Straßen gehen, um ihre Gehälter zu verhandeln, weil es keine garantierten Tarifverhandlungen gibt. Es gibt massive Mobilisierungen, tausende Menschen auf der Straße. In den letzten 6 Monaten hatten wir eine Inflation von über 300%, was sich nicht in den Gehältern widerspiegelt. Die einzigen, die eine Gehaltserhöhung von 300% bekamen, sind die nationalen Senatoren, aber nicht die restlichen Arbeitenden. Die Nachfrage ist, dass es mindestens eine Gehaltserhöhung von 100% geben muss, weil die öffentlichen Arbeitenden unterhalb der Armutsgrenze leben. Die Situation ist so schlimm, dass die Menschen hungern. Die Gehälter decken nicht einmal die Grundbedürfnisse. Die Kosten für Energie, Wasser und Mieten sind stark gestiegen, was die Lage unhaltbar macht. Die Menschen sind verzweifelt und fragen nach den Konsequenzen. Die Regierung hat versucht, die Polizei einzuschüchtern, was die Mobilisierung nur verstärkt hat. Stell dir vor, dass wir die Arbeitnehmer in eine hundertprozentige Erhöhung fordern und die Regierung hat sich bisher auf einen Vorschlag von maximal 17% geeinigt, sodass zwischen den beiden Vorschlägen eine riesige Lücke klafft, was nicht gut ist. Hinzu kommt, dass es sehr kompliziert wird, weil die Zentralregierung keine Mittel schickt. Wir haben hier ein Mitbeteiligungssystem, bei dem die nationale Regierung sammelt und dann an die Provinzen umverteilt. Die nationale Regierung macht ein Defizit und um den Anschein zu erwecken, dass es kein Defizit hat, kürzen sie dann direkt alles, was an die Provinzen geschickt wird. Was passiert ist, ist, dass Misiones, eines der ärmsten Provinzen des Landes und das höchste Maß an Armut hat, leidet. Aber auch der Rest der Provinzen entkommt der Situation nicht. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Konflikt auf andere Provinzen ausbreiten wird. Die Wahrheit ist, dass die Reaktion der nationalen Regierung ein Problem ist. Obwohl dies praktisch ein sozialer Ausbruch ist, organisiert Präsident Milei Sportaktivitäten oder kritisiert die spanische Regierung. Aber in Wirklichkeit leben sowohl der Präsident als auch sein Arbeitsteam in einer Realität, die völlig von der des argentinischen Volkes getrennt ist. Der Präsident Milei und sein Team scheinen in einer anderen Realität zu leben und kümmern sich nicht um die tatsächlichen Probleme der Bevölkerung. Vielen Dank für die Kommunikation und die Verbreitung dieser wichtigen Information.
Nosotros venimos de a otras provincias. Y bueno, y la verdad que la respuesta del gobierno nacional tampoco, no directamente es un tema, a pesar de que prácticamente esto es un estallido social, el presidente Milei no está, está en otra, no sé, está organizando actividad deportiva en el Luna Park, parece que va a cantar. El pueblo argentino, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por...
Info Lora.
Ihr hört Info Lora. Es ist jetzt dann bald 6:30. Wir haben schon eine halbe Stunde internationalistisches Info hinter uns und machen jetzt noch eine halbe Stunde weiter und wir kommen jetzt zu den Kurznachrichten. Pro-Demokratie-Aktivistin stirbt während eines Hungerstreiks im Knast. Die Aktivistin Nettiporn Sanesangkom wurde wegen Verleumdung des Königshauses in Thailand inhaftiert. Am 14. Mai, also vor 9 Tagen, wurde sie in Haft für tot erklärt, nachdem sie einen Herzstillstand erlitten hatte. Sie war zu diesem Zeitpunkt seit dem 27. Januar im Hungerstreik, um eine Reform des Justizsystems und die Freilassung politischer Dissidenten zu fordern. Ein Anwalt der Thai Lawyers for Human Rights, kurz TLHR, erklärte gegenüber den Medien, dass die erste Ursache ein Herzinfarkt gewesen sei. Er sagte, Nettiporn habe zuvor körperliche Symptome wie Schwellungen, Bauchschmerzen und Müdigkeit sowie Schlaflosigkeit gehabt. Die Strafvollzugsbehörde hat die medizinischen Unterlagen von Nettiporn Sanesangkom noch nicht vorgelegt und behauptet, dass eine Vollmacht nicht korrekt ausgestellt wurde. Jedoch hat die Schwester dem Anwalt die Vollmacht bereits erteilt. Der Anwalt merkte auch an, dass die Informationen, die er von AktivistInnen, von einem Aktivisten, der sich im selben Krankenhaus wie Nettiporn befand, erhalten hatte, nicht mit den Aussagen der Strafvollzugsbehörde gegenüber den Medien übereinstimmte. Er wiederholte, dass die Strafvollzugsbehörde transparent sein müsse, indem sie alle Fakten offenlegt und sie zur Diskussion stellt. Somit ist die Todesursache nach wie vor unklar. Nettiporn, eine 28-jährige Aktivistin, begann ihr Engagement in politischen Bewegungen mit der Gruppe Bad Students im Jahr 2020, bevor sich 2022 der Gruppe Zaluang anschloss. Zaluang heißt auf Deutsch den Palast durchbrechen. Seit ihrer Teilnahme an politischen Aktivitäten wurde sie in insgesamt 7 Fällen strafrechtlich verfolgt,